In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das für viele Eltern ein sehr präsentes und oft eben auch ein sehr leidiges Thema ist, weil es einfach sehr häufig mit vielen Herausforderungen verbunden ist, nämlich das Thema Schlaf bei unseren Babys und Kleinkindern. Und ich höre das tatsächlich von vielen Frauen, die bei mir im Coaching sind, dass es für sie einfach ein sehr großes Thema ist bzw. war und dass eben einfach dieser Leidensdruck für manche auch so hoch ist, weil Schlafmangel einfach extreme Auswirkungen auch auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und unsere Psyche haben kann. Und deshalb habe ich mir für die heutige Podcast-Folge eine Expertin dazu eingeladen, nämlich Susanne Scholz von We Like to Sleep. Sie ist zertifizierte Schlafcoachin für Babys und Kleinkinder und wird uns in dieser Folge ganz viele wertvolle und hilfreiche Informationen, Impulse und auch wirklich konkrete Tipps geben rund um das Thema Schlaf bei Babys und Kleinkindern. Ihr könnt euch also auf eine sehr, sehr informative, bestärkende und auch beruhigende Folge freuen. Leider ist meine Tonspur in diesem Gespräch nicht wirklich optimal. Das tut mir echt leid. Susannes Ton ist super. Bei mir ist es nicht optimal. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis und dass es dir dein Hörerlebnis nicht schmälert. Dafür haben wir wirklich starke Inhalte. Also viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei Mother and Mind, dem Podcast rund um eine der größten Transformationen im Leben von uns Frauen, Mutter zu werden und zu sein. Hier sprechen wir über all das, was Frauen in den ersten Jahren als Mamas beschäftigt. Über die großen Veränderungen, das Hineinwachsen ins Muttersein und das Loslassen des Lebens, wie es vor den Kindern war. Hier geht's um all die Gefühle und Gedanken, die damit einhergehen. Um das Schöne und die Herausforderungen. Und mein Name ist Corinna Siebrand. Ich bin zertifizierte Coach und selbst Mama eines 5-jährigen Sohnes. Ja, liebe Susanne, ich freue mich riesig, dich hier als erste Expertin im Podcast zu Gast zu haben. Ich mache ja Interviewfolgen mit Frauen, sowohl zu ihren eigenen Erfahrungen des Mutterwerdens und Seins, als auch mit Expertinnen zu spezifischen Themen, die für meine Hörerinnen interessant sind. Und du bist die erste in der Reihe der Expertinnen und das freut mich natürlich sehr. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank dir. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Also vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und bevor wir in das Thema einsteigen, magst du dich für die HörerInnen noch einmal kurz selbst vorstellen? Was müssen wir unbedingt über dich wissen?
Ja, gerne. Ich bin systemische Coachin im Bereich Mindfulness und Autorin des Anti-Stress-Tagebuches Conscious You. Das vor allen Dingen Frauen dabei unterstützen soll, sich wieder ganzheitlich gesund zu fühlen. Und zudem bin ich auch als Schlafcoachin für Babys und Kleinkinder tätig. Und zu dem Thema bin ich dadurch gekommen, dass ich 2021 Mutter geworden bin und wir über einen sehr langen Zeitraum hinweg ja sehr herausfordernde Nächte hatten. Und weil es mich so begeistert hat zu sehen, was ein Schlafcoach auf ganz bindungs- und bedürfnisorientierte Art und Weise bewirken kann, habe ich mich dann selbst ausbilden lassen und darf inzwischen Familien auf ihrem Weg zu erholsameren Nächten begleiten.
Ein super, super wichtiges und wertvolles Thema. Und du hast ja auch gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt schon angesprochen, auf bedürfnisorientierte Art und Weise. Und da kommen wir dann ja auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen, was das bedeutet. Was ich dich gerne ganz zu Beginn fragen möchte, weil ich habe mir vorgenommen, dass jede Frau zu fragen, die zu mir in den Podcast kommt: Wie war es denn für dich persönlich, Mutter zu werden? Vor allem, wie war diese große Veränderung auf der Identitätsebene von der kinderlosen Frau zur Frau und Mutter für dich?
Ja, eine sehr wichtige Frage und toll, dass du dieser Frage oder diesem Thema auch in deinem Podcast Raum gibst. Wenn ich ganz ehrlich bin, war es eine riesengroße Veränderung. Und natürlich auch ein Prozess, sich in dieser Rolle einzufinden. Ich habe mich von Anfang an in meiner Rolle richtig gefühlt als Mutter und bin auch sehr dankbar darüber, eine so wundervolle Tochter zu haben. Aber was ich wirklich unterschätzt habe, ist, was es wirklich bedeutet, Eltern zu werden und vielleicht auch ja die eigenen Selbstzweifel, die einen begleiten. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich oft sehr zerrissen zwischen den verschiedenen Rollen. Denn für mich war immer ganz klar und wichtig, dass ich nicht nur Mutter bin, sondern mehr als das. Denn ich hatte ja auch vorher schon ein Leben, das ich gut fand, das ich mir bewusst gestaltet habe. Und gleichzeitig war es mir auch immer wichtig, dass ich mich beruflich weiterentwickeln möchte. Und das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Und ich bin zum Glück auch in einer Partnerschaft, in der wir uns Erwerbsarbeit und Care-Arbeit so gut wie möglich teilen und gegenseitig versuchen, uns alles zu ermöglichen. Aber unterschätzt habe ich trotzdem, ja, wie lange wir uns einfach erschöpft gefühlt haben. Was rückblickend natürlich auch daran lag, dass unsere Nächte sehr lange sehr herausfordernd waren und dass wir keine Familie vor Ort haben, die uns zwischendurch mal unterstützen konnte und auch viele weitere Umstände, die dazu geführt haben, dass wir einfach schon sehr erschöpft in diese neue Rolle gestartet sind. Und ja, ich habe das Gefühl, dass uns das, also diese Erschöpfung von Beginn an, einfach immer noch begleitet oder zumindest mitschwingt, weil wir nie Zeit hatten, all das, was passiert ist, zu verarbeiten und auch mal durchzuatmen. Genau.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so ein Punkt. Man hat eigentlich selten Phasen, wo man dann mal alles so verarbeiten kann, sich davon erholen kann. Das habe ich auch schon oft gedacht. Das ist so, man hat intensivere Phasen und weniger intensivere Phasen, aber eigentlich ja nicht diese wirklichen Erholungsphasen. Von daher, wenn da gerade, wie du sagst, bei euch am Anfang auch sehr schlechte Nächte und sehr viel Erschöpfung da war, dann dauert das irgendwie, bis man das mal wieder rausbekommt. Und du hast jetzt auch so viele verschiedene wertvolle Punkte gesagt, wo ich eigentlich auch eine ganze Podcast-Folge mal mit dir zu machen könnte, zum Beispiel zu, wie ihr eure Partnerschaft lebt, also dass ihr das sehr gleichberechtigt macht, was Care und Erwerbsarbeit angeht, finde ich auch super spannend.
Wir versuchen zumindest, ne? Es ist natürlich nicht immer einfach und auch von vielen anderen Faktoren abhängig, aber genau, wir haben zumindest die gleiche Einstellung dem Thema gegenüber. Genau.
Ja, und das alleine ist ja schon mal so wertvoll, ne? Das ist leider noch nicht der Standard. Und auch wenn ich selber ja auch der Ansicht bin, dass es so wichtig ist und dass es eben das Normal sein sollte, ist es ja einfach noch nicht wirklich in der Gesellschaft angekommen. Vielleicht in einer kleinen Gruppe, und das finde ich halt auch total wichtig, dass es die gibt und dass die darüber sprechen, aber eben noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Von daher super, super spannend. Und auch die Zerrissenheit, was du angesprochen hast, finde ich, das ist einfach so ein Thema, was viele von uns Frauen begleitet, obwohl auch ganz viele eben schon so diese klare Vorstellung haben, wir wollen mehrere Rollen leben, wir wollen mehrere Facetten, Aspekte unserer Persönlichkeit leben. Und doch kommen da immer wieder diese Gedanken auch mit rein. Und man merkt halt eine gewisse Zerrissenheit, weil es auch oft unglaublich schwer ist, diesen Raum zu finden für all das. Mhm. Und das hat ja auch oft natürlich noch so, also das System, in dem wir leben, ist ja auch einer der Gründe, warum das so schwer ist. Und da muss sich noch viel tun. Von daher ist es, glaube ich, sehr normal und trotzdem total gut, dass wir es dennoch versuchen und dass wir uns eben auch bewusst mit diesen, mit dieser Zerrissenheit und diesen Zweifeln auseinandersetzen.
Ja, ich könnte auch noch Stunden weiter über das Thema sprechen, aber genau.
Heute haben wir ja das Thema Schlaf, was ja eben einfach auch sehr da reinspielt. Ne? Also das beeinflusst so viel, weil du hast ja auch gesagt, diese Erschöpfung, was die alleine beeinflusst. Und nun hast du uns ja auch schon gesagt, dass du als Schlafcoachin arbeitest. Und da fände ich es mal für den Beginn vielleicht auch für die HörerInnen ganz spannend, darüber zu sprechen, was eben dieser bedürfnisorientierte Ansatz bedeutet. Denn ich glaube, viele haben zumindest schon mal gehört von diesem Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber das wurde mir auch mal empfohlen. Und das habe ich schon oft gehört. Und gleichzeitig wissen wir zumindest viele von uns jetzt, dass das Buch eigentlich, es ist auf jeden Fall sehr in Verruf geraten. Und da kann dann ja auch schnell sowas entstehen wie, Schlaftraining mache ich auf gar keinen Fall. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Schlaftraining, was in diesem Buch vermittelt wird, und deinem Ansatz als Schlafcoachin?
Ja, finde ich gut, dass du das Thema auch ansprichst, denn ich finde es tatsächlich ganz wichtig, mit meiner Arbeit auch aufzuklären und zu informieren. Und Schlaftraining ist eine Methode, von der ich mich ganz klar distanziere. Denn Schlaftraining zielt darauf ab, einem Kind anzutrainieren, das Schlafen zu lernen. Und das ist einfach nicht möglich, ohne dass es dem Kind schadet. Also das heißt, beim Schlaftraining wird das Kind zum Beispiel wach ins Bett gelegt und erwartet, dass es alleine und eigenständig einschläft. Und wenn es dann weint, weil es Angst hat oder ja, sich unsicher fühlt, dann wird empfohlen, dass man dieses Schreien aushält und nicht eingreift oder erst nach einigen Minuten reagiert. Und die Folge ist dann, dass sich ein Kind weniger oft meldet, weil es die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht gehört wurde oder seine Bedürfnisse nicht ernst genommen werden. Und irgendwann schläft es dann natürlich auch völlig erschöpft ein. Also deswegen ja, haben viele Eltern vielleicht auch das Gefühl, okay, es hat funktioniert. Aber man kann sich ja vorstellen, inwieweit sich das auf das Urvertrauen und das Kind auswirkt. Und ich meine, Schlafen hat einfach so viel mit Entspannung und einem Gefühl von Sicherheit zu tun. Und wenn ein Baby oder Kind, das sich noch nicht alleine regulieren kann, mit seinen Gefühlen allein gelassen wird, löst das einfach ganz viel Stress aus. Und das wiederum wirkt sich natürlich auch negativ auf den Schlaf aus. Aber genau, das ist ja Schlaftraining. Und beim Schlafcoaching hingegen ist der Ansatz vor allem, wenn man wie ich einen sehr bedürfnis- und bindungsorientierten Ansatz verfolgt, dass man alle Bedürfnisse des Kindes ernst nimmt und auch erfüllt. Das heißt, dass ich niemals empfehlen würde, auf Nähe zu verzichten oder ja niemals dazu raten würde, im ersten Lebensjahr die Kalorienzufuhr in der Nacht zu reduzieren. Und einfach wichtig finde, dass Eltern ja zu jeder Zeit ein gutes Gefühl haben und ihr Kind liebevoll begegnen können. Und trotzdem ist es auch total okay, etwas zu verändern, denn bedürfnisorientiert bedeutet auch, ja, dass es allen Familienmitgliedern gut geht. Und wenn ein Kind zum Beispiel mit einem Jahr nur in der Trage in den Schlaf findet, ist das natürlich irgendwann nicht mehr praktikabel und machbar für die Eltern. Und dann können wir auf ganz sanfte Art und Weise etwas verändern. Ja, das ist so der größte Unterschied, würde ich sagen.
Ja, und so ein wichtiger, ne? Also was ich einerseits auch gerade direkt sagen möchte, also ein Punkt bei der Bedürfnisorientierung, das finde ich auch so wichtig, dass wir das auch immer wieder erwähnen, dass es eben auch bedeutet, dass alle Bedürfnisse mit einbezogen werden, also von allen Familienmitgliedern, weil das kann auch missverstanden werden und das kann ja, das führt dann auch in die Erschöpfung, wenn die Eltern sich permanent quasi zurücknehmen, um wirklich möglichst alle Bedürfnisse nur vom Kind zu erfüllen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder verinnerlichen, das ist einfach auch die Bedeutung von bedürfnisorientiert. Und ja, und wie du sagst, also so die Erschöpfung, die sonst entstehen würde auch, wenn da nichts verändert wird und wenn es einfach so gelassen wird, die ist ja auch nichts, was wir einfach als Eltern mit einem guten Gefühl machen können, sondern das würde ja eben wirklich in ja Zustände führen irgendwann, die einfach super schwierig sind. Die Frage, die so bei mir aufgekommen ist, weil ich mich im Detail mit diesem Thema nicht auskenne, einfach weil wir das Glück hatten tatsächlich, dass unser Sohn ziemlich gut geschlafen hat, natürlich auch mit Aufwachphasen oder also mit nächtlichem Aufwachen und Stillen, aber es war jetzt nie so ein großes Thema. Und die Frage, die sich mir so stellt, was ist eigentlich ein in Anführungsstrichen normaler Schlaf bei einem Baby? Also kann man das irgendwie verallgemeinern, dass man sagt, im Alter von 6 Monaten sollte ein Baby oder würde ein Baby so und so viele Stunden in der Nacht schlafen und so oft aufwachen? Oder wie ist das?
Ja, gute Frage. Also für mich ist normal, dass Babys nachts regelmäßig aufwachen. Mhm. Und was jetzt die Regelmäßigkeit bedeutet in Zahlen, da würde ich mich überhaupt nicht festlegen. Es ist einfach normal, dass Babys aufwachen. Und es ist normal, dass sie Unterstützung brauchen beim Einschlafen, aber auch bei dem Übergang in den nächsten Schlafzyklus. Denn ja, sie müssen erst lernen, die einzelnen Schlafzyklen zu verbinden und dass sie sich selbst am Anfang noch nicht regulieren können und ganz viel Nähe brauchen, ist auch ganz normal. Mhm. Und was ich zum Beispiel vorher nicht wusste und was mich hat auch oft zweifeln lassen, ist, dass es einfach einige Kinder gibt, die besonders viel Nähe brauchen, vielleicht auch reizoffener sind und beim Thema Schlaf länger auf Unterstützung angewiesen sind. Und deswegen finde ich das so ganz wichtig, Eltern auch mitzugeben, um auch den Druck zu nehmen, ja, dass es normal ist, dass man sich darauf einstellen kann, dass Kinder einfach erst lernen dürfen, ja, ruhigere Nächte zu haben, besser in den Schlaf zu finden und dass es ganz normal ist, dass Nächte am Anfang einfach unruhig sind.
Ja, und alleine das zu wissen, ist ja auch schon mal so hilfreich, oder? Weil wie oft bekommen Eltern dann gesagt, also mein Kind, das schläft schon durch, seit es ein Monat alt ist oder so. Ja. Und dann kommen bei vielen ja auch erstmal so die Fragen hoch, so okay, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Oder wenn das Kind dann mit, sagen wir mal, 3-4 Monaten noch sehr, sehr häufig aufwacht, dann fragen sich auch viele Frauen, habe ich mitbekommen, so ist das jetzt wirklich normal und muss ich jetzt was ändern? Und ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Punkt, an dem man etwas verändern sollte oder kann, ist dann der Punkt, wo die Eltern einfach auch merken, also so wie es jetzt gerade ist, ist es halt für das ganze Familiensystem nicht mehr stimmig, weil wir einfach komplett an unsere Grenzen kommen, weil wir vielleicht erschöpft sind, weil wir einfach gar keine Nächte mehr haben, in denen wir überhaupt ja ausreichend Schlaf bekommen, oder?
Also es ist einfach so, dass ruhige Nächte von vielen Faktoren abhängig sind. Einerseits von der Persönlichkeit des Kindes, wie ich schon angesprochen habe, aber auch der kognitiven Reife eines Kindes und aber auch von vielen weiteren Faktoren, auf die wir schon Einfluss haben. Also zum Beispiel extrem häufiges Aufwachen kann auch daraus resultieren, dass ein Kind in die Übermüdung gekommen ist oder noch nicht müde genug war. Also auch die Tagesstruktur, der Schlafdruck oder andere Faktoren haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Nächte. Das heißt, genau, wenn wir also das Gefühl haben, unser Kind wacht übermäßig häufig auf und das, wie gesagt, ich will das gar nicht vorgeben, was da normal ist, sondern einfach, wenn wir das Gefühl haben, okay, der Schlaf ist gar nicht erholsam für uns, aber unser Kind oder unser Kind braucht ständig oder regelmäßig sehr lange, um in den Schlaf zu finden. Das sind Faktoren, die darauf hinweisen, dass ja auch andere Stellschrauben, andere Faktoren mit eine Rolle spielen, bei denen wir auch ansetzen können, um etwas zu verändern.
Ja, sehr spannend. Und was würdest du sagen, können dann auch, also wenn ich jetzt deine Antworten von vorher höre, würde ich die Frage mit wahrscheinlich mit einem Nein beantworten. Können alle Schlafprobleme gelöst werden? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja auch einfach sehr individuell, wie das Kind schläft. Und wahrscheinlich ist dann die Frage, was man als Schlafproblem bezeichnet, ja so der Punkt, ne? Also wenn ich dich frage, können alle Schlafprobleme gelöst werden, was wäre dann deine Antwort darauf?
Ja, genau. Also dem stimme ich zu. Also es kommt darauf an, was du als Problem bezeichnest. Ich persönlich finde es nämlich, also ich sehe es nicht als Problem an, sondern eher als sehr clever, weil es einfach das Überleben sichert von unseren Kindern, wenn sie zum Beispiel nachts häufig wach werden, um zu checken, ob alles okay ist, ob sie zum Beispiel Hunger haben. Das ist auch der Grund, warum bei ihnen der Anteil des REM-Schlafes, also der Leichtschlafphase, viel größer ist als bei uns Erwachsenen. Und trotzdem ist es natürlich herausfordernd, ja, wenn ein Kind nachts häufig aufwacht, keine Frage. Aber ja, genau, wie ich es eben schon gesagt habe, ist alles, was die Persönlichkeit betrifft oder die kognitive Reife, darauf können wir keinen Einfluss nehmen oder auch auf äußere Umstände, zum Beispiel, wenn das Kind tagsüber in der Kita betreut wird und dort nur noch ein Mittagsschlaf angeboten wird, obwohl dein Kind vielleicht noch zwei brauchen würde. Aber normalerweise unterschätzen wir einfach auch, wie Faktoren wie altersgerechte Wachphasen oder eine Abendroutine oder viele weitere Dinge sich signifikant auf den Schlaf auswirken können. Ich kann das gerne mal an einem Beispiel skizzieren.
Gerne.
Genau, schauen wir uns einfach mal an, inwieweit sich Übermüdung auf den Schlaf bzw. die Nacht auswirken kann. Übermüdung kann zu einer langen Einschlafdauer führen. Also in der Regel haben Kinder die Fähigkeit, innerhalb von 10 bis 20 Minuten einzuschlafen. Ich würde sagen, reizoffene Kinder können auch gerne mal 30 Minuten brauchen, weil sie einfach länger brauchen, um runterzufahren, abzuschalten. Aber dass ein Kind regelmäßig 1 bis 2 Stunden wach ist, das muss einfach nicht sein. Das deutet dann darauf hin, dass es der falsche Zeitpunkt ist. Aber Übermüdung zum Beispiel kann auch dazu führen, dass ja ein Kind beim Einschlafen weint. Es kann häufiges nächtliches Erwachen begünstigen oder auch dazu führen, dass ein Kind morgens früher aufwacht. Genau, das heißt, das Beispiel soll nur zeigen, wir wissen vorher nie, zu welchen Anteilen die Nacht von der Persönlichkeit beeinflusst wird oder welche anderen Einflüsse noch im Spiel sind. Und deshalb ist es im Rahmen eines Coachings einfach so wichtig, da ganz tief einzusteigen und sich alles ganz intensiv und vor allen Dingen auch individuell anzusehen.
Ja, und das finde ich so wertvoll. Also ne, man hört einfach raus, das ist wirklich ein ganz, ganz individuelles Thema. Und das würde also bedeuten, eine Frau, ein Elternpaar, was sagt so, wir merken einfach, es ist wirklich sehr anstrengend für uns geworden. Wir haben auch das Gefühl, für uns, unser Kind tut sich schwer beim Einschlafen und es ist vielleicht auch für unser Kind gerade überhaupt nicht erholsam, die Nächte. Die würden dann sagen, okay, dann lohnt es sich, da eine, ja, ein Schlafcoaching in Anspruch zu nehmen oder sich eben auch einfach erstmal zu informieren, was man tun kann. Und das Wichtige ist einfach dann wahrscheinlich sehr individuell zu schauen, wie sehen die Tage aus, wie sehen vielleicht auch die Einschlafrituale aus, könnte ich mir vorstellen, oder? Und dass dann wirklich da ganz individuell angesetzt werden kann. Das finde ich ja eine sehr, sehr schöne Nachricht einfach für alle Eltern, oder? Das ist, ja, dass da einfach nicht das Gefühl ist, es muss jetzt so bleiben und ich muss da jetzt durch, sondern wir haben die Möglichkeit, da was dran zu verändern. Wir können, es gibt so viele Faktoren, die darauf Einfluss nehmen und die lohnt es sich anzuschauen. Und da lohnt es sich einfach zu schauen, was man optimieren kann.
Genau. Und optimieren im Sinne von, ja, dass die ganze Familie zu einer Situation kommt, die für sie machbar und tragbar ist und jetzt nicht sozusagen, also ich tue mich schwer damit zu sagen, die Nächte zu optimieren, dass ein Kind gar nicht mehr aufwacht und durchschläft, weil, wie gesagt, das ist eine Fähigkeit, die ein Kind erstmal erlernen darf, beziehungsweise auch wir Erwachsenen wachen nachts regelmäßig auf und wechseln dann in den nächsten Schlafzyklus. Deswegen ist das Wort Durchschlafen sowieso ein Wort, das ja, man in Anführungszeichen verwenden sollte. Aber genau, dass ein Kind schafft, mehrere Schlafzyklen miteinander zu verbinden, das ist, wie gesagt, ja auch mit der Zeit erst möglich. Mhm.
Ja, ich glaube, da das ist auch wieder einmal so ein Missverständnis. Also ich habe auch eben, als ich das Wort ausgesprochen habe mit dem Optimieren, darüber nachgedacht, so dieses Wort Optimierung. Und das ist ja auch schon, ja, es geht oft in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen ja in eine Richtung, wo man das Gefühl hat, man muss irgendwie alles immer noch besser hinbekommen. Und wenn man nur irgendwie das noch ändert, dann wird es irgendwann alles perfekt. Und dabei rennen wir eigentlich in so einem ja, Optimierungswahn irgendwann auch nur noch durch die Welt. Und das finde ich auch gefährlich. Deswegen gut, dass du diesen Punkt auch nochmal hervorgehoben hast. So, es geht nicht darum, dass es jetzt wirklich alles perfekt irgendwann ist, aber dass man die Stellschrauben, die man hat, auch nutzt, weil das ja wirklich dann auch allen zugutekommen kann. Also sowohl dem Kind als auch den Eltern. Und dass das eben eigentlich das der Punkt ist und nicht das Ziel sein sollte, jetzt die perfekten, in Anführungsstrichen, Nächte zu erreichen.
Ja, und das mache ich in dem Bereich auch. Mache ich oft die Erfahrung, dass dieses Wissen darüber, dass es auch Schlafcoaches gibt, noch nicht so weit verbreitet ist und deswegen viele Familien auch denken, dass es ganz normal ist, dass man in den ersten Lebensjahren müde sein muss, sich erschöpft fühlen muss, permanent über seine Grenzen geht. Natürlich ist es so, dass die ersten Jahre herausfordernd sind und dass das Thema Schlaf auch viele Familien begleitet und beeinflusst, aber genau, was du gesagt hast, ist, es gibt Möglichkeiten, da ganz sanft etwas zu verändern, so dass ja auch für dein Kind, aber auch für dich als Elternteil der Schlaf endlich wieder ein wenig erholsamer wird.
Ja, so wichtig. Also ich finde, und das, ich weiß nicht, ob das so ein Frauenthema im Speziellen ist, da muss man ja auch immer aufpassen, was man so als jetzt typisch Mann, typisch Frau, würde ich gar nicht sagen, aber tatsächlich aufgrund unserer Sozialisierung, unserer Prägung als Frauen, ja viele noch so verinnerlicht haben, ich muss da jetzt durch und das gehört dazu und ich stelle mich jetzt irgendwie an und ich darf mich jetzt da nicht beschweren, weil das ist doch ganz normal und dann gehört das halt dazu. Jeder hört ja auch vorher irgendwie, dass der Schlaf, ja, das wird dann halt anstrengend. Und ich glaube aber, das Level, ne, was wir dabei erleben an Schlafmangel, das ist so unterschiedlich. Und wie ich schon gesagt habe, bei mir war es oder bei uns war es wirklich so, es war nicht so anstrengend, wie ich dachte, weil es einfach auch ganz gut geklappt hat. Und dann, wenn ich aber von anderen höre, was sie da durchgemacht haben, denke ich, das kann man ja auch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aber es gibt bestimmt viele auch, die das Gefühl haben, ich muss, es ist, also wenn es, auch wenn es ganz schlimm ist, die dann aber denken, naja, das scheint ja normal zu sein, ich muss da durch. Also unglaublich wichtig, das ja zu verinnerlichen und zu wissen, dass wir da ansetzen können. Was wäre denn, Also gibt es noch was, wo du sagst, das ist so super wichtig zu wissen über den Baby- und Kleinkindschlaf, oder haben wir da schon, haben wir da jetzt schon ganz viele Sachen eigentlich gerade abgedeckt?
Ja, vieles haben wir auch schon angesprochen. Also wie, was du eben auch schon gesagt hast, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich nicht zu vergleichen, ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, was wir natürlich automatisch tun in allen Lebensbereichen, aber gerade beim Thema Schlaf ist es einfach so, dass jedes Kind anders ist, jedes Kind anders schläft. Deswegen, das stresst einen nur sehr, sich da zu vergleichen. Vielleicht auch das Wissen möchte ich gerne Eltern noch mitgeben, dass es irgendwann einfacher wird. Auch ja, wenn sie sich das gerade noch gar nicht vorstellen können. Ja, deswegen haltet durch oder erlaubt es euch, Unterstützung anzunehmen. Genau. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, nicht zu streng zu sich selbst zu sein. Es ist einfach so, dass wenn man, es ist ja nicht nur eine Phase, schlechte Nächte, also bei manchen Familien ist es nur eine Phase, aber bei Familien, wo Schlaf dauernd ein Thema ist, ist es wirklich sehr, sehr zermürbend und belastend, ne, über sehr lange Zeit nicht zu schlafen. Und dann ist es ganz normal, dass man manchmal auch genervt ist oder nicht die Kapazität hat, seinem Kind ganz geduldig zu begegnen, zumindest nicht so, wie man sich das wünscht, und dass man da nicht zu hart und zu streng sich selbst gegenüber ist, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und ja, ansonsten genau, wenn ihr eine Situation habt, die sich für euch als Belastung anfühlt, dann würde ich immer empfehlen, erst einmal ein paar Tage lang ein Schlafprotokoll zu führen, um erste Erkenntnisse zu gewinnen, zum Beispiel über den individuellen Schlafbedarf des Kindes, aber auch, wie ich schon vorhin kurz angesprochen habe, kann zum Beispiel auch die Länge der Einschlafdauer sehr, sehr viel über die Gesamtsituation aussagen. Das wäre so der erste Schritt. Und dann kann man sich überlegen, so was ist die Ist-Situation, was ist die Situation, die wir anstreben, und natürlich unter realistischen Vorstellungen, ne? Also wie ich gesagt habe, ein Kind kann nicht von heute auf morgen durchschlafen, sondern es ist trotzdem, können wir sozusagen vielleicht das häufigere Aufwachen nachts reduzieren, wenn wir alle Faktoren berücksichtigen, die das häufige Wachwerden beeinflussen. Genau, also deswegen überlegt euch mal, was ist die Ist-Situation, was ist eure Wunschsituation und was sind wirklich sanfte Schritte, um von eurer Ist- zu eurer Zielsituation zu kommen. Und ja, als weiteren Tipp würde ich natürlich dann auch noch anführen, sich zu erlauben, sich Unterstützung zu holen. Einfach, ja, weil dieser Glaubenssatz, dass man da durch muss, einfach so weit verbreitet ist. Und ja, wir uns in anderen Lebensbereichen natürlich auch Unterstützung holen. Und ja, ich wirklich in allen meinen Coachings bisher nur erlebt habe, dass die Familien signifikante Fortschritte gemacht haben. Und das ist so viel Lebensqualität, die man dadurch einfach zurückgewinnt. Und es ist so schön, einfach auch zu sehen, wie viel Leichtigkeit dann wieder in das Familienleben kommt. Deswegen, genau, kann ich das nur empfehlen, einfach auch diese Erlaubnis, sich Unterstützung zu holen.
Ja, und das finde ich auch so wichtig. Ich glaube, das ist schon auch noch was, womit einige von uns Frauen strugglen. Also in vielen Bereichen, ne, sich da Unterstützung zu holen, da ist oft diese Hemmschwelle so hoch, auch weil da wieder hintersteht, also ich müsste es doch schaffen, wenn alle anderen das auch schaffen. Da ist dann wieder der Vergleich. Und umso wichtiger, sich vor Augen zu führen, das ist kein Versagen, sondern eigentlich eine Stärke. Zu erkennen, hier funktioniert was nicht so, wie es, oder, ne, also hier ist einfach etwas so nicht, wie es sein sollte, wie es uns nicht gut tut. Und jetzt holen wir uns Unterstützung. Und das ist eigentlich eine Stärke. Und es ist keine Schwäche. Und da sich dann auch nicht dafür zu schämen, natürlich. Also da gibt es ja überhaupt gar keinen Grund, sich zu schämen, in jeglichem Lebensbereich sich Unterstützung zu holen. Das wird ja immer, ich glaube, das ist etwas, was mehr und mehr so durchsickert in der Gesellschaft, dass es voll in Ordnung ist, aber einfach auch immer noch mal so wichtig, das gerade auch in Bezug auf das Elternsein zu sagen. Und es gibt ja zum Glück so tolle Angebote, wie jetzt bei dir das Schlafcoaching. Und ich finde das so unglaublich wertvoll und wichtig. Und ich habe eine Frage, die ist mir gerade gekommen. Ich höre ganz häufig, dass Frauen sagen, naja, ich habe irgendwie, also die Nächte sind schlecht, aber ich still ja auch noch. Vielleicht sollte ich abstillen, damit die Nächte besser werden. Was kannst du uns über diesen Zusammenhang zwischen den Nächten und also der Qualität der Nächte und dem Stillen sagen? Gibt es da einen?
Das ist auch wirklich eine Frage oder eine Fragestellung, die wirklich auch oft in Coachings thematisiert wird. Und ich kann nur sagen, um auch allen Eltern hier mal den Druck zu nehmen und auch um aufzuklären, ja, ihr müsst nicht abstillen, ihr müsst nicht auf das Einschlafstillen verzichten, damit die Nächte ruhiger werden. Es kann manchmal, in ganz, ganz seltenen Fällen hat auch das, wenn man das Einschlafstillen von dem Einschlafen entkoppelt, kann das sich positiv auf den Schlaf auswirken. Aber es gibt so viele andere Dinge, die viel elementarer sind und die man sich auf jeden Fall zuerst anschauen würde. Und natürlich ist es so, dass gerade in der Anfangszeit ist es schon so, dass Studien zeigen, dass Kinder, die gestillt werden, häufiger in der Nacht aufwachen, aber dafür schlafen sie auch schneller wieder ein und sie synchronisieren sich häufig auch mit dem Schlafrhythmus der Mutter. Deswegen ist das auf jeden Fall nichts, was negativ zu sehen ist. Und von daher möchte ich das auf jeden Fall auch mitgeben, dass ist natürlich, wenn die Mutter irgendwann an den Punkt kommt, dass sie die Stillbeziehung beenden möchte, weil es ihr wehtut oder weil sie an den Punkt gekommen ist, dass ja sie sich was anderes wünscht, dass es da auf jeden Fall auch ganz sanfte Wege gibt, um etwas zu verändern und dass das auch ganz legitim ist. Aber ich würde jetzt nicht nur empfehlen, weil man sich bessere Nächte wünscht, das ist auf jeden Fall ein Mythos, dass man dann abstillen muss, um das zu erreichen, genau.
Ah, voll die, also ich finde, das ist so eine schöne, entlastende Botschaft, weil das ja ganz viele Frauen dann auch vor so einen Zwiespalt stellt oder ja in so einen Zwiespalt bringt einfach, ne? Da ist dann einerseits vielleicht der Wunsch, weiter zu stillen, weil sie eigentlich auch merken, das ist für das Kind schön und für die Nähe. Und dann andererseits aber so dieser Gedanke, naja, vielleicht ist das der Grund, warum die Nächte so schlecht sind. Und deswegen finde ich es eine sehr entlastende Botschaft. Und ich habe auch eben ganz am Anfang, als du gesagt hast, zum Beispiel Übermüdung kann zu längeren Einschlafzeiten führen, finde ich auch so spannend, dass es nicht immer die Sachen sind, die einem direkt intuitiv kommen, sondern das ist ja fast schon so ein bisschen kontraintuitiv. Man würde denken, naja, wenn man sehr müde ist, dann schläft man schnell ein. Kennt man vielleicht von sich selber, aber dann, man merkt es, also ich kann es natürlich jetzt auch schon bestätigen mit eigenem Kind. Nee, es heißt, also wenn er sehr müde ist, ist es eigentlich eher so, dass die Abende und das Einschlafen anstrengender ist und länger vor allen Dingen sich zieht. Aber das ist was, was man am Anfang vielleicht noch nicht weiß. Und deswegen finde ich es so wichtig, wie du hervorgehoben hast, dass es einfach so viele Faktoren gibt und manche sind nicht unbedingt uns präsent. Und das ist dann nicht, also das Stillen ist dann das, was ja meistens genannt wird. Hast du mal versucht abzustillen oder so? Und dass wir nicht uns darauf direkt beziehen müssen, sondern erstmal das Gesamtbild auch anschauen müssen.
Ja, es gibt einfach so viele Mythen, die uns verunsichern. Und natürlich, gerade wenn es bei uns auch nicht von Anfang an rund läuft, wie es eigentlich Standard bei den meisten Familien ist. Also vielleicht hilft dir diese Zahl auch nochmal, wenn ich dir sage, dass 86% aller Kinder im ersten Lebensjahr regelmäßig nachts aufwachen. Also das ist das, was normal ist. Wir begleiten uns meistens dann immer nur mit den Familien, bei denen alles gut läuft. Und nochmal, um auf das Thema Übermüdung zurückzukommen. Genau, das ist ja auch ein Mythos, dass man sein Kind tagsüber wach halten sollte, damit es nachts besser schläft. Und das stimmt aber absolut nicht, weil guter und erholsamer Tagschlaf den Nachtschlaf auch fördert. Das liegt darin, dass ein Kind, wenn es in die Übermüdung kommt, das Stresshormon Cortisol ausschüttet. Und das ist sozusagen der Gegenspieler zum Schlafhormon Melatonin. Und infolgedessen wird es einem Kind viel schwieriger, einen Schlaf zu finden. Und es wirkt sich einfach auch negativ auf die gesamte Nacht auf. Oder kann sich negativ auswirken. Es ist je nach Kind natürlich auch sehr unterschiedlich, wie anfällig ein Kind sozusagen auf Faktoren von außen reagiert.
Aber ich finde, es hilft auch schon total, mal so zum Beispiel jetzt diesen Hintergrund zu verstehen, was da passiert, diese Prozesse, um dann zu sagen, ah ja, okay, macht voll Sinn, dass es eben nicht so ist, dass es dann bei Übermüdung schneller einschläft, sondern, ne, okay, das Hormon wird ausgeschüttet, das ist der Gegenspieler, kann man viel besser nachvollziehen. Und ich finde, wenn man solche Sachen lernt und weiß, dann ist das schon mal irgendwie so die halbe Miete, weil das natürlich was ganz anderes ist, als wenn man da irgendwie mit irgendwelchen falschen Vorstellungen und irgendwelchen Idealbildern, die man um sich herum hört, durch die Gegend geht und läuft und irgendwie nur sich fragt, warum es bei einem selber nicht funktioniert. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass ich habe zumindest das Gefühl, dass Eltern nicht immer ganz ehrlich sind, was das Thema Schlaf angeht, wenn sie darüber erzählen. Und ich würde fast vermuten, dass da auch so ein bisschen so eine Angst dahinter steht, wenn man erzählt, naja, unsere Nächte sind nicht so toll, dass man irgendwie verurteilt wird. Und dann erzählen vielleicht viele, oh ja, unser Kind schläft durch. Ich meine, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich würde nie irgendwas Falsches erzählen, so nach außen. Aber ich glaube schon, dass es für viele so vielleicht auch ein Thema ist, dass sie auf eigenes Versagen dann zurückführen. Und dann sind sie nicht ehrlich. Und dann verbreitet sich so dieser Gedanke, eigentlich muss es so sein. Und dann 86% zu hören, dass 86% der Kinder nicht, also im Aufwachen einfach im ersten Lebensjahr, finde ich, das entlastet einfach auch schon mal wieder total.
Ja, da würde ich mir natürlich auch wünschen, insgesamt jetzt nicht nur auf den Schlaf bezogen, dass noch ein ehrlicherer und offenerer Austausch stattfindet, weil es einfach so gut tut, sich gegenseitig zu bestärken und ehrlich über seine Gefühle zu reden. Aber klar, also wenn man schon mal vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht hat, gerade beim Thema Schlaf zum Beispiel, gibt es ja immer wieder sehr, sehr viele wohlgemeinte Ratschläge und das kann natürlich auch eine Art Schutzfunktion sein, ne? Das ist weiter so zu machen, wie es zu dem eigenen Leben und zu den eigenen Werten passt. Und das ist dann natürlich dann eher clever, so sich ein bisschen zu schützen, um es weiterhin intuitiv zu machen. Aber trotzdem dieser Austausch, einfach zu wissen, wir haben nichts falsch gemacht. Wir geben jeden Tag unser Bestes und das ist genau richtig. Und es hängt einfach von so vielen anderen Dingen ab, die wir nicht beeinflussen können. Ich finde, das tut total gut, das zu wissen und auch offen darüber zu sprechen.
Ja, absolut. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Punkte für alle Eltern sind da jetzt gerade bei gewesen, finde ich. Es ist so wichtig, das zu wissen und eben auch zu diese Möglichkeiten zu sehen, dass Eltern einfach die Möglichkeit haben, sich Unterstützung zu holen, dass es absolut Sinn auch macht. Gibt es denn noch was du den HörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, einfach. Ich finde es wichtig, da auf euer Gefühl zu vertrauen, nicht zu viel zu googeln. Es gibt so viele Sätze, insbesondere ja auch im Hinblick auf Schlaftraining, Schlafcoaching. Also was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, ist, dass ihr für euch den richtigen Weg finden dürft. Lasst euch da nicht verunsichern. Wenn ihr ein Schlafcoaching zum Beispiel auch in Anspruch nehmt, dann macht nur das, wo ihr auch wirklich hintersteht. Also wie gesagt, eigentlich ist ein Schlafcoaching darauf ausgelegt, jederzeit die Bedürfnisse des Kindes im Blick zu haben und dass man das zusammen individuell gestaltet und entwickelt, die Schritte, die man dann definiert, um zur Wunschsituation zu gelangen. Aber dennoch ist es natürlich so, dass jeder Schlafcoach da ein wenig anders aufgestellt ist. Deswegen kann ich euch nur mitgeben, macht nur das, was euch richtig erscheint und wo ihr euer Kind jederzeit ganz liebevoll begleiten könnt. Vertraut darauf, dass ihr da die richtige Intuition habt und es wird wirklich irgendwann einfacher werden und ihr seid nicht allein. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es geht wirklich vielen Eltern so, dass das Thema Schlaf oder andere Themen, die im ersten Lebensjahr oder in den ersten Lebensjahren auf einen zukommen, sehr belastend sind oder sehr herausfordernd und es wird mit der Zeit aber einfacher.
Genau. Das stimmt. Und ich finde, also das ist so ein wichtiger Aspekt oder Punkt, den du gerade gesagt hast, auf die Intuition hören. Und ich finde, ich habe da ja eine ganze Podcast-Folge vor kurzem zugemacht. Ich weiß, dass es oft auch schwierig ist, weil wir manchmal gar nicht mehr genau wissen, was ist unsere innere Stimme. Was ich aber glaube, wir spüren schon, wenn etwas irgendwie sich nicht stimmig anfühlt. Aber dann kommt oft der Verstand und sagt, na ja, aber wenn der Experte, die Expertin das uns sagt oder wenn das so immer wieder irgendwie, wenn ich das immer wieder höre, dann muss ich doch wohl jetzt, dann bin ich wohl falsch in meiner Empfindung und dann übergehe ich das. Ich glaube nämlich, das ist schon immer dieses Gefühl irgendwie da ist. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch eben nicht nur beim Thema Babyschlaf, sondern auch bei ganz vielen anderen Themen, auch beispielsweise Betreuung in der Krippe, im Kindergarten. Da gibt es ja auch oft Situationen, wo vielleicht unser Bauchgefühl irgendwie sagt, irgendwas stimmt nicht. Und da es dann sehr schwer ist manchmal zu sagen, ja, ich vertraue diesem Bauchgefühl, ich spreche das jetzt an. Und auch wenn da jetzt ein vermeintlicher Experte, Expertin irgendwie Kontra gibt, dann dabei zu bleiben und darauf zu hören, weil wir haben da so ein gewisses Gespür. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass, wenn du sagst, eben selbst wenn es dann ein Schlafberater ist, vielleicht eine Schlafberaterin, und es fühlt sich nicht stimmig an, da dann bei sich zu bleiben. Weil es letztlich jeder Mensch individuell ist und jede Familie, jedes Kind, und wir unsere Kinder ja einfach am besten kennen und wir auch am besten spüren können, ist es jetzt wirklich das Richtige? Oder will ich nur, dass das jetzt funktioniert, weil irgendwie es natürlich schön wäre, aber ich merke, es fühlt sich nicht gut an. Und ja, das finde ich einfach ganz, ganz wertvoll, dass du das in deine Arbeit so mit einbeziehst auch, dass du das auch so sagst und die Eltern dazu ermutigst, da auf sich zu hören. Und ja, das sollte eben auch in ganz vielen Bereichen ein Ding sein, was wir uns immer wieder vor Augen führen dürfen, wo wir uns dran orientieren. Ja,
ja, total. Ja, die Stimmen im Außen sind einfach immer sehr, sehr laut, auch im eigenen Umfeld. Ne? Also viele Eltern, Großeltern können ja einfach auch gar nicht nachvollziehen, dass bedürfnisorientiert jetzt heutzutage ein Weg ist, den wir uns bewusst ausgesucht haben, unser Kind bedürfnisorientiert zu begleiten. Und natürlich zweifelt man auch oft daran, gerade wenn es dann sich herausfordernd anfühlt, zweifelt man daran, ob es der richtige Weg ist. Aber auch das, was einem auch häufig vorgeworfen wird, dass man sein Kind verwöhnen würde, wenn man ihm zu viel Nähe schenkt. Also ja, das ist totaler Quatsch. Es ist total wichtig, seinem Kind ganz viel Nähe und Fürsorge zu geben. Und ja, ich kann euch nur dazu einladen, euch nicht verunsichern zu lassen und immer wieder genau auf euer eigenes Gefühl zu vertrauen.
Absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Das war ein super, super spannendes, mutmachendes Gespräch, finde ich. Vor allen Dingen eben für alle Eltern, die jetzt gerade in dieser Situation auch stecken und vielleicht überhaupt gar keine erholsamen Nächte mehr haben, die vielleicht sagen, so, ich stehe an einem Punkt, so kann das irgendwie nicht weitergehen. Es fühlt sich einfach nicht mehr gut an für uns alle. Und wo können denn die Eltern, denen es so geht, dich finden? Oder auch alle Interessierten, die sich einfach auch generell damit mehr auseinandersetzen möchten?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass du mit deinem Podcast so wertvolle Themen platzierst und ihnen einen Raum gibst. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und wo kann man mich finden? Bei Instagram unter We Like to Sleep oder über meine Homepage www.susannescholz.de. Aber ich glaube, du packst auch nochmal alles in deine Shownotes.
Ja, genau.
Und ich freue mich, von dir oder euch zu hören, wenn ihr etwas an eurer Situation verändern möchtet.
Super, genau. Ich packe es in die Shownotes. Ich mag deinen Namen auch sehr gerne, We Like to Sleep. Finde ich auch so schön, weil auch da dieser Aspekt von We mit drin ist. Ja, wir alle mögen, also die ganze Familie, und da eigentlich dein Ansatz im Namen sich wiederfindet, finde ich total schön. Und vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, auch sehr viel daraus mitnehmen konnten. Ihr findet Susanne unter den Links, genau, die ich euch in die Shownotes packe. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu dieser Folge. Und wenn ihr noch zusätzliche Fragen habt, dann schickt sie uns gerne, entweder über meinen Account Mother and Mind oder direkt über Susannes Account. Und dann freuen wir uns, mit euch auch noch in den Dialog zu gehen. Also, dann macht es gut und dir einen schönen Tag, liebe Susanne. Ciao.
Dir auch. Ciao.